Es hat immer Phasen gegeben, wo die Leute geglaubt haben, sie kriegen die Freiheit von oben zugewiesen. Und jetzt sind wir wieder so in einer Phase. Alle sagen, ja, ihr da oben gebt uns mehr Freiheit. Freiheit muss man sich nehmen, die kriegt man nie.
Willkommen zurück, meine Lieben. Es ist schon wieder was passiert. Ich bin zum dritten Mal beim Bulli Bursti auf der Burg beim Peter Kottosek. Servus, Peter.
Servus, Nico.
Ich freue mich. Wir machen die dritte Staffel jetzt. Wir heben es auf eine ganz neue Ebene. Wir sagen jetzt Bitcoin und Geopolitik. Wir sprechen über Konflikte. Wir sprechen über Kriege und Revolutionen. Über die kleinen Details und die großen Fragen. Aber das Allerwichtigste ist einmal, wie geht's dir, Peter?
Danke, mir geht's gut. Also zwar meine Aktien, die saufen gerade ab, aber das ist nur heute wahrscheinlich so. Aber ja, an sich kann ich nicht klagen, außer dass ich älter werde.
Das ist schon mal ein Vorgeschmack sozusagen auf die konfliktbeladene Situation, in der wir uns befinden. Da saufen dann die Aktien ab und Gold geht drauf und Bitcoin weiß nicht so recht, was es tun soll. Aber ich muss dir zuerst mal was erzählen. Ich war vor einiger Zeit auf dem Bitcoin-Forum in Bayern, bin ich dort aufgetreten und das war wirklich, wirklich cool. Also die Stimmung war super, es waren 1200 Leute in einem Theater. Wirklich eine Querschnitt durch die Gesellschaft von 20-jährigen Studenten bis zu 70-jährigen Rentnern. Und das ist kein Scherz. Es sind viele zu mir hergekommen, es ist immer wieder super, haben gesagt, du machst super Arbeit und ich schaue die Podcasts so gerne. Aber wenn etwas herausgeschoben wurde, etwas herausgezogen wurde, auf das sie Bezug genommen haben, dann war es fast immer die Folge mit Peter.
Danke, das freut mich zu hören.
Du kommst dann doch an mit deinen.
Ja, an sich besetze ich wahrscheinlich eine Nische, weil ich über Dinge rede, wo in der üblichen Bitcoin-Szene relativ wenig geredet wird, weil das halt Dinge sind, die weit über das reine Bitcoin-Phänomen hinausgreifen. Das hat was mit meinem Lebensalter vermutlich zu tun und auch über meine Lebenstätigkeit, wenn man das so sagen kann.
Genau, das gleich, da fasse ich das mal kurz zusammen, weil es nicht unwichtig ist. Du bist 84.
Ja, jetzt wäre ich schon 85 im Juni.
Jetzt wirst du schon bald 85. Du bist Künstler und Unternehmer aus dem IT-Bereich, seit 2012 in Bitcoin drinnen. Wir haben schon zwei Staffeln gemacht, wo wir das ganz genau erklärt haben. Und bei unserer letzten Staffel, da haben wir noch ein bisschen so im Limbo gewesen, haben wir nicht gewusst, kommt der Bitcoin-ETF, kommt er nicht. Jetzt fühlt sich's an, als wäre er immer schon da gewesen. Wo stehen wir denn jetzt gerade mit Bitcoin und Wall Street?
Naja, das ist ja erstaunlich, du hast das gerade gesagt. Es ist ja wirklich so, dass wir in einer Zeit leben, wo nach 14 Tagen etwas schon wieder als völlig selbstverständlich eingestuft wurde, ohne dass man wirklich reflektiert, was ist denn da überhaupt passiert. Nicht zum Beispiel, jetzt kommt Hongkong schon auf uns zu, das ist ja auch noch gar nicht geschehen, aber alle spekulieren ja schon, wie wenn das schon da wäre. Und vor allem dieses doch etwas seltsame Zusammenspiel, dass China einerseits Bitcoin bekämpft, unter Anführungszeichen, indem sie es halt für die Bürger nicht erlauben wollen oder auch behindern wollen und gleichzeitig aber in dieser Nische Hongkong es eher fördern und die institutionellen Investoren aus China, die ja auch auf teilweise sehr viel Geld sitzen, dort dann ein Ventil haben, am Bitcoin-Markt mitspielen zu können, aber trotzdem China-kompatibel sind. Und das ist wirklich was Neues.
Das ist jetzt der Bitcoin-ETF in Hongkong.
Drei, glaube ich, was ich so
Drei.
gehört habe, es sollen gleich drei jetzt genehmigt werden. Werden wir sehen, was die hohen Behörden dann entscheiden. Aber da wird dasselbe stattfinden, was in New York ja schon jetzt gelaufen ist. Es fließt aber in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld hinein und dann müssen die dazugehörigen Manager, das hat was mit denen ihren antrainierten und erzwungenen Verhaltensweisen zu tun. Wir dürfen nicht den Denkfehler machen, dass diese Leute frei entscheiden können. Die haben sehr enge Regelwerke, die sie einzuhalten haben. Und das ist das, was der Normal-Bitcoiner, der ja meistens ein Privatmensch ist, der ja doch noch viel mehr Freiheiten hat als ein professioneller Manager eines ETFs oder einer Bank, die können und dürfen nicht frei denken und handeln. Mhm. Die sind regelbezogen, die sind fast schon Computer. Und das ist überhaupt diese Dominanz des Computers in uns und um uns und auf uns drauf, das ist ja das neue Phänomen, mit dem wir alle fertig werden müssen.
Jetzt habe ich Angst, dass wir schon zu tief hineintauchen, wenn ich dich jetzt frage, was du damit meinst. Aber gib uns einen Vorgeschmack.
Naja, es wird uns ja schon wahrscheinlich selbst jeden auffallen sein, dass wir immer öfter zu irgendeinem Gerät greifen, wo dahinter ein Computer in Wirklichkeit ist. Ja. Also ein Handy, ein Laptop, aber auch ein Telefon. Wenn ich jemanden in einem Amt oder was anrufe, dann merkt man ja relativ schnell, wenn man eine gewisse Mindestlebenserfahrung hat, dass der plötzlich zögert, und dann merkt man, dass er jetzt auf seiner Tastatur heftig herumtippt oder sie, wer immer halt mit einem spricht. Und manche machen das ja auch schon. Also kluge Leute, die im Kundenbereich tätig sind, die legen ja auch immer offen, ja, jetzt muss ich da am Schirm nachschauen. Sodass der andere, selbst wenn er nur auditiv da ist, und dieses Phänomen, das ist auch schon wieder so selbstverständlich, dass fast niemand drüber nachdenkt.
Jetzt haben wir sogar eine andere Sache wie selbstverständlich einfach verstreichen lassen, dass seitdem wir das letzte Mal zusammengesessen sind, haben wir sogar ein neues Bitcoin-Oldtime-High erreicht.
Ja, genau.
Auch das haben wir schon
abgehakt. Aber relativ kurz, wir sind schon wieder darunter. Aber
während wir hier sitzen, also ja. Wir sind jetzt hier Mitte, Ende April, ja, geht es jetzt wieder runter, aber wir haben es schon durchschlagen.
Ja.
Ist das der ETF-Effekt?
Und wir haben noch etwas, was viel weniger beachtet wird. Der Seller-Bitcoin, also jener Bitcoin, der in der Bilanz vom Sellers Firma steht, also der MicroStrategy, der hatte auch ein All-Time-High, der ist bis auf 150 sogar schon gegangen. Wenn man das durchrechnet, also Aktienkurs dividiert durch Anteil pro, in Bitcoins ausgedrückt pro Aktie, war sein Höchstkurs etwa bei 150 kurzfristig. Also man sieht, es gibt jetzt auch überschießende Derivatphänomene. Also wenn ein Papier Bitcoin in sich trägt, und da sind wir jetzt bei meinem ewigen Thema der sogenannten weitgelisteten ja. Bitcoins, die also in einer Firmenbilanz stehen, also von einer Kapitalgesellschaft, die haben einen eigenen Kurs, weil da kommt immer noch die Einschätzung des Anlegers dazu, ist dieser Typ, der diese Firma repräsentiert oder leitet, ist der in meinen Augen seiner Zeit voraus, dann kriegt er sozusagen einen Bonus auf seinen Kurs, oder man sagt, ui, der ist jetzt total daneben, auch das war übrigens bei Seller schon der Fall, wo man über Seller einen Bitcoin nur zu 80% des Marktpreises kaufen konnte.
Jetzt ist er sozusagen bestätigt. Ich habe ihn vor kurzem in Madeira gesehen auf der Bitcoin-Konferenz, und er hat dort gesprochen, dass wir jetzt mit dem Beginn der ETFs die Zeit des Bitcoin-Goldrausches erleben. Und zwar hat er gesagt, von 2024 mit der Bitcoin-ETF-Zulassung bis 2034, weil im November 2034 werden dann 99% aller Bitcoins gemeint sein. Da sind wir dann bei der Knappheitsfrage. Aber er sagt, dass diese 10 Jahre jetzt quasi, das ist jetzt die entscheidende Phase. Glaubst du das auch?
Ja, da bin ich voll auch überzeugt. Ich würde sogar sagen, die wirklich entscheidende Phase ist sogar kürzer.
Warum? Also,
naja, weil einfach die Zeit schneller läuft und wir also in einer Umbruchsituation auf der ganzen Welt sind, wo sich also die Ereignisse ja überschlagen. Wir haben ja auch wir zwei das Problem immer, dass wir oft was sagen und 14 Tage später ist es entweder schon wieder ein alter Hut und vorher war es noch fast eine kühne Behauptung. Erinnere dich, bei unserem letzten Gespräch haben wir noch spekulativ drüber geredet, wird jetzt die Zulassung von der SEC kommen oder nicht? Und dann war sie da und alle haben gesagt, das ist selbstverständlich, jetzt ist sie da. Nicht? Oder jetzt auch diese neuen Phänomene, dass also jetzt mächtigste Market Maker wie BlackRock zum Beispiel sich offen dazu bekennen, über Bitcoin nachzudenken und etwas mit Bitcoin zu tun, was sie vorher eher verschämt umschrieben haben. Also das sind marktverändernde Signale, die ja jeden Marktteilnehmer sofort irgendwie dazu bewegen, das in seine Überlegungen einzubauen. Und daher, ich merke das ja an mir selber, ich musste nie so schnell denken wie jetzt.
Das ist geradezu, also wir müssen ja quasi jetzt noch, während wir hier sitzen, auch da uns schon fast wieder entschuldigen für all die Dinge, die passiert sind in den 2 Wochen, bis das Ganze erscheint hier, weil so schnell, wie man bei uns sagt, schießen die Preußen nicht. Ja. Aber damit müssen wir jetzt leben. Also das, so ist die Welt nun mal und die Menschen können, also deswegen sage ich auch dazu, wann wir es aufgenommen haben. Wer weiß, was passiert in den nächsten 2 Wochen? Ja. Wer weiß, was passiert mit den China-ETFs? Sind diese China, also wie siehst du jetzt quasi den Konflikt zwischen Amerika, also bleiben wir mal bei den Finanzplätzen, zwischen dem Finanzplatz Wall Street und dem Finanzplatz Hongkong oder Shanghai? Also ist Bitcoin da jetzt wirklich ein Faktor schon?
Naja, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten ja ein bisschen so ein kleines Geplänkel über die Einschätzung des BRICS-Phänomens.
Ja, also, ja.
Inzwischen sind aber schon wieder eine Menge Länder, haben sich auch zu BRIC bekannt. Und vor allem durch die diversen kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch jetzt herrschen, wird ja das Spannungsverhältnis zwischen dem BRICS-Block und dem westlichen Werteblock, wie er sich selbst versteht, ja immer größer. Und wenn es größere Spannungen gibt, gibt es größere Zacken, das weiß jeder Börsianer. Und daher wird es natürlich auch Einschätzungszacken geben, je nachdem, wie das tägliche Geschehen in den Medien aufpoppt. Da haben auch die Medien eine sehr große...
Da redest du jetzt vom Bitcoin-Preis. Aber meine Frage...
Bitcoin ist das Ergebnis der Einschätzungen.
Nicht ja, genau. Aber meine Frage war eher so, haben die Amerikaner jetzt quasi die Chinesen gezwungen, in Sachen Bitcoin sich doch zumindest am Finanzmarkt zu öffnen?
Ich weiß nicht, ob es nicht verkehrt rum war. Ich bin ja der Meinung, dass die Chinesen die Listigeren sind. Also, weil die chinesische Philosophie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist ja auf diesem Yin-Yang-Prinzip immer aufgebaut und dort ist man eben, die Amerikaner sind so straight forward. Mhm. Die sagen, das wollen wir und da marschieren wir jetzt hin. Das hat Vorteile, weil man dadurch sehr schnell handelt, sehr zielgerecht handelt, während die Chinesen legen alles längerfristig an. Und ich habe ja, wenn du dich erinnerst, immer die Vermutung gesagt, man soll die Chinesen nicht unterschätzen in ihrer Fähigkeit, mit solchen Phänomenen wie Bitcoin schlauer vielleicht umzugehen als diese hurra-schreienden Wallstreetler. Und das könnte jetzt so sein. Also wenn zum Beispiel Leute, die eben Amerika nicht mögen, aus welchen Gründen auch immer, aber trotzdem größere Bitcoin-Geschäfte vor allem in der Reservehaltung machen wollen, dann werden die das über Hongkong machen. Und die Chinesen wieder waren schlau genug, der Welt zu signalisieren, ja, Hongkong ist nicht 1:1 China. Also da ist man nicht kommunistischer Parteianhänger oder was immer, die da ideologisch von sich geben, sondern der Hongkong ist ein Konkurrenz-Kapitalmarktplatz zu Wall Street. Und dann ist das Duell nicht China-Amerika, sondern Wall Street-Hongkong.
Aber jetzt sagt zum Beispiel...
Sind aber die gleichen Player, darf man nicht vergessen.
Ja, na klar, aber Alex Gleitzin zum Beispiel, den wir beide sehr schätzen, der argumentiert natürlich, dass die Freiheitstechnologie Bitcoin, da sind wir jetzt nicht bei den ETFs, sondern in deiner Dreiteilung gibt es ja Finanz-Bitcoin, souveräne Bitcoin, also Finanz-Bitcoin und
Bürger-Bitcoin.
Und Bürger-Bitcoin, dass die Bürger-Bitcoin einem Regime wie dem chinesischen eigentlich nicht recht sein können. Dass quasi diese Verfügung...
Das ist richtig. Daher ist ja meine Vermutung, auch die habe ich ja schon mehr oder weniger vielleicht ein bisschen verschlüsselt gesagt, da geht es nur um die weit gelisteten korporativen Bitcoins.
Also da geht es jetzt quasi...
Also die Kapitalgesellschafts-Bitcoins. Die in verbrieften Gesellschaften sind und in nicht verbrieften.
Die man mit den bestehenden Gesetzen und Maßnahmen unter Kontrolle halten kann
und steuern kann.
Ja, mhm. Aber das ist ja, ist das eine lustige Sache, dass die Dinge so schnell passieren. ist, dass man trotzdem bei so einer Sache wie Bitcoin immer wieder von vorne anfangen muss. Was meine ich damit? Jetzt, wo der Preis so hoch ist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die steigen vielleicht mit dieser Folge ein.
Ja.
Die haben vielleicht von Bitcoin noch nie was gehört. Wir setzen ja unglaubliches Vorwissen schon voraus.
Ja,
wir müssen
ja,
eigentlich immer von Anfang an erklären, ich mache jetzt auch, was habe ich in Bayern gemacht? Ich habe über die Essenz von Bitcoin gesprochen. Also wirklich runtergebrochen auf einen Gedanken. Den nämlich, dass ich mit Bitcoin eine Technologie habe, mit dem ich Werte über das Internet transferieren kann.
So ist es.
Und das ist die Kernaufgabe. Und eine der Kernfragen zwischen uns ist immer, wenn diese Kontrolle über die Finanzplätze stattfindet, und über die Geldwäschegesetze und dies da und das da. Wie lange existiert, also wie groß ist die Gefahr für diese Kerntechnologie und auch vice versa? Weil wenn nämlich die Kerntechnologie Bitcoin, das Bürger-Bitcoin nicht mehr verwendet wird, dann ist ja das Finanz-Bitcoin auch nichts mehr wert.
Ja, diesen Zusammenhang, den würde ich bestreiten. Das kann völlig parallel laufen. Das hat bestenfalls da sind wir wahrscheinlich sogar einer Meinung. Das hat dann bestenfalls bei der Kursbildung, da sind wir leider schon wieder bei meiner üblichen Quantenphysik, also nur das Experiment, also die tägliche Kursfeststellung ist sozusagen das Schrödinger-Experiment, Katzenexperiment, macht die Kiste auf und der Kurs ist hoch oder er ist nieder.
Okay.
Das wird zu einem guten Teil von den sogenannten Market Maker, den Großen, gemacht. Die können das sehr gut steuern. Während der Bürger, der nimmt ja dann den Bitcoin eher als Zahlungsmittel und transferiert ihn zwischen verschiedenen Adressen hin und her. Während die Großen tun ihn ja nur zum Winken verwenden. Die bewegen ihn ja meistens gar nicht. Und dort liegt eben das Problem, dass viele in der Bitcoin-Szene nach meiner Meinung unterschätzen, wie stark jetzt, und das ist aber noch das kann man jetzt nur beobachten im Ansatz, weil das ist ja noch nicht ausgeprägt. Wird ja schon, man hört doch ständig jetzt, wie viele Milliarden wieder in diese Fonds geflossen sein mögen. Und wenn du aber dann in die Bitcoin-Börsen schaust, bewegt sich stückmäßig gar nichts. Das heißt, dann müssen diese Bitcoins außerbörslich geschachert worden sein. Und da haben wir ja auch schon mal in einer Folge darüber philosophiert, wie das geht. Dass also Leute dann sogar gar keinen Private Key brauchen, um trotzdem größere Bitcoin-Dinge einfach brieflich sozusagen hin und her zu schieben, was aber in der Blockchain gar nicht aufscheint. Und diese Frage, wie viele Bitcoins werden preisbildend wirken innerhalb der Blockchain und wie viel außerhalb der Blockchain, da ist jetzt der Kampf voll entbrannt. Und meine Prognose ist, den gewinnen natürlich die Großen. Und die Kleinen, das ist dann ein anderer Markt. Und auch am Beispiel Seller kann man ja schon feststellen, weil das ja fast täglich ausrechnen muss, für mich selbst, nicht? Dass da zwei Kurse immer interessant sind. Sellers Bitcoins haben einen anderen Kurs als Bitcoins am Markt. Nicht? Und jetzt müsste man dann noch den BlackRock-Kurs errechnen und den Hongkong-Kurs errechnen. Und früher oder später werden ja natürlich Plattformen wie Bloomberg oder bei uns in Österreich, werden dann vermutlich auch solche Tabellen jeden Tag liefern, dass man das nicht selber immer mühselig errechnen muss. Und dann gibt es viele Märkte für Bitcoins, nicht einen. Und die Kurse werden ziemlich weit auseinandertreffen.
Also glaubst du, dass wir eine Art, so wie bei Gold, so eine Art Preisfixing erleben werden?
So ist es.
Wo sich dann die großen
zusammensetzen? Es wird ein Bitcoin-Kartell geben. Die werden versuchen, die Preise so zu steuern, wie sie wollen. Und dann wird es die Plebs, wie wir so gerne sagen, geben. Die haben es dann in der Hand, kollektiv allerdings. Und da müssen sich halt viele Individuen durch eine gemeinsame Hysterie, durch eine gemeinsame Geilheit, also da ist sehr viel Emotion dann drin, dass sie die synchronisieren. Wenn diese Welle natürlich läuft, haben die auch nichts zu vermelden. Dann bricht es durch, das ist ja beim Gold auch so. Ne? Aber die sind ja, und das wissen alle Staatsbürokraten eben, da die kann man sehr gut steuern, die Emotionen.
Ich finde es großartig, weil ich noch vor 10 Minuten versucht habe zu sagen, wir müssen es auch begreifbar machen für Einsteiger. Und jetzt sind wir schon bei der Zweiteilung des Bitcoin-Marktes und dem Bitcoin-Kartell und der Preisfindung und den Plebs. Aber Gott sei Dank hat sich also das Bitcoin-Wissen auch durch unsere Folgen schon so weit also verbreitet, dass es jetzt noch genügend Leute geben wird, die dabei bleiben. Aber ich versuche
Es
es
kann
jetzt.
sich ja jeder aussuchen. Also mein Appell ist ja, das sollte man wissen, aber man muss ja nicht teilnehmen. Nicht? Wenn ich keine 100 Milliarden zur Verfügung habe, kann ich eh nicht teilnehmen. Aber ich kann trotzdem versuchen, und so war immer mein Denkansatz in meinem Leben, dass ich schon immer mitgedacht habe, wie könnten die Großen denken. Nicht? Und habe dann spielerisch, und das ist eben der Künstler, das meine ich, ist der künstlerische Ansatz. Der Künstler darf sich gottähnlich fühlen. Er sollte nur nicht vergessen, dass er nicht gottähnlich wird. Aber sozusagen in der Auseinandersetzung mit sich, seinem künstlerischen Leben, darf er das wohl so spekulativ denken. Wir tun ja auch diskutieren über das Wesen des Geldwesens und wir haben aber eigentlich relativ wenig Einfluss, was dort wirklich passiert. Aber verstehen werden wir es dürfen. Und das darf jeder. Und ein verständiger Bürger verhält sich halt meistens etwas rationaler als ein Bürger, der nur nach seinen Gefühlen vorgeht. Und darum appellieren wir halt, schaut euch unsere Sendungen an, vielleicht lernt ihr ein paar Tricks.
Mein erster Gedanke bei dem war jetzt, okay, ich habe das nämlich beim Goldpreis hat das ja lange gedauert, bis die Chinesen in Shanghai ein eigenes Goldfixing auf den Markt gebracht haben. Ja? Dass jetzt mit den ETFs in Amerika die Marktmacht über den Preis wahrscheinlich potenziell so stark an die Wall Street gegangen ist, dass die Chinesen darauf reagieren mussten.
Natürlich. Ja, und wenn man schaut, es ist ja noch nicht so lange her, wo das alles in London nur gelaufen ist. Da war London das Maß aller Dinge.
Ja, bei Gold. Aber jetzt
Inzwischen,
rede ich ja von Bitcoin, also
ja,
mit den
naja, aber
ETFs.
es wird da auch wahrscheinlich irgendeinen Platz geben, der dann der Bitcoin-Platz sein wird. Und wer das sein wird, das ist ja noch offen.
Glaubst du, dass es möglich ist, dass einer der jetzt schon bestehenden echten, unter Anführungszeichen, Bitcoin-Exchanges, der mitspielen kann, ein Bitfinex oder so?
Ich glaube, da werden ganz andere Strukturen dann aufpoppen, relativ schnell. Weil da ist ja dann so viel Kapital im Spiel, dass es ja ein Klacks ist, da eine Mannschaft zusammenkaufen aus dem Besten von überall. Und das setzt man dann halt nach Dubai oder wo immer. Aber man wird immer eine Verankerung in den großen Märkten haben müssen. Um das kommt eben niemand herum.
Also Wall Street
Ja,
und
und
Shanghai.
auch das ist noch wichtig für den Normal-Bitcoinler. Das hängt immer von ab, von der Summe, die man über die Fiat-Grenze drüber und vice versa bringt. Nur dann ist das ja wesentlich. Also ich bei meinen Wirten in Satoshis zahle und er nimmt Satoshis, dann hängt es an ihm, ob er das jetzt immer gleich
Ja.
in Fiat umwandelt oder ob er sagt, wie es ja manche schon tun, wir kennen sogar einige, die sagen, alles, was ich einnehme an Bitcoins, lasse ich einfach liegen, wenn ich es nicht brauche. Man baue es in die Reserven ein.
Ich tue das inzwischen auch nicht mit allem, aber ein bisschen was kommt in die Reserven natürlich,
Und das
weil
ist natürlich, da sind wir bei
das
diesem,
ist der
das ist ja in
Seller.
der Austrian School tief drinnen, dass ja dort auch immer, weißt du sicher, diese Kassenhaltungsfrage wichtig ist. Also die Zeitpräferenz, sagt sie in der Regel, glaube ich, dazu. Also ich sage Kassenhaltung, weil ich ja im täglichen Geschäft bin. Also gebe ich es jetzt aus oder gebe ich es nicht aus? Und der Normalmensch hat dasselbe Problem. Nicht? Der muss immer jeden Tag entscheiden, ich habe so und so viel Geld, kaufe ich mir jetzt was oder nicht? Nicht? Und das sind wir schon wieder beim Schrödinger-Experiment, das bestimmt darüber, ob seine Kasse kleiner wird und sein Warnlager größer oder ob das Warnlager kleiner wird, weil er was verkauft. und die Kasse größer. Also immer der Übergang zwischen Fiat und Sachwert. Und Bitcoin ist halt nun mehr ein Sachwert als ein Fiat-Wert.
Ja. Aber also es gibt ja so viele, da bin ich jetzt wieder bei Alex Gleitstein, es gibt ja so viele Anwendungsfälle von Bitcoin, Bürger-Bitcoin, also ja, wirklich Bitcoin, ja, auf der Bitcoin-Blockchain, mit Bitcoin, also ohne Fiat, ja, wo ich es nutzen kann. Das Beispiel, das du jetzt genannt hast, ist ein relativ simples in unseren Kreisen, dass man sagen kann, okay, solange ich ein Geschäft mache und das wird in Bitcoin abgewickelt und ich bleibe in Bitcoin, hat das jetzt mit der Fiat-Welt nichts mehr zu tun. Das ist ja auch das, was dich ursprünglich...
Aber mit meinem Geschäft hat es schon was zu tun, weil ich plötzlich von einer von außen gesehen liquiden Kasse in eine illiquide Kasse hineinzahle. Nicht? Also wenn ich sage, ich lasse meine Satoshis in einer eigenen Kasse, dort greife ich nur in einen in allerhöchster Not, dann muss ich eine zweite Kasse am Team Fiat ist. Das
klar, ist so. Aber mein Punkt ist der, zwei Punkte. Da gibt es ja dann eine neue Welt, die entsteht. Du bist doch auch über Second Life zu Bitcoin gekommen. Ja. Das heißt, du bist über die virtuelle Ökonomie von Second Life und dann gibt es diese virtuelle Ökonomie von Bitcoin, die gar nichts mehr zu tun hat mit der Wall Street, mit Fiat, mit dem ganzen Irrsinn dort, sondern da geht es darum, dass du plötzlich wieder eine informelle Ökonomie aufbauen kannst, egal wo, Nigeria oder Niederösterreich, wo man auch merkt, okay, das funktioniert. Ich kann so Geschäfte machen. Ja, ja. Dass das jetzt sozusagen ein bisschen, was die Regulatorik betrifft, ein bisschen schwierig ist, ist geschenkt. Aber wenn es funktioniert, und das ist das, was mich so also das finde ich richtig geil.
Ja, und die wirkliche Freiheit, ich glaube, auf das spitzt sich ja, was du jetzt gerade gesagt hast, zu. Nicht, Freiheit heißt ja auch immer Wahlfreiheit. Ich selbst kann jetzt entscheiden, mit wie viel von meinem Vermögen bin ich sozusagen in der freien Bitcoin-Welt. Da interessiert mich nicht, was die bei der Kursmanipulation machen, weil dann rede ich ja mit einem anderen Bitcoiner und der sagt ja dann, der hat ja wieder seinen eigenen Kurs. Nicht? Stellen wir uns einmal vor, die kriegerischen Handlungen gehen so weit, dass wir eine Lebensmittelversorgungskrise kriegen. Was müssen wir machen? Wir müssen aufs Land fahren, einzukaufen. Früher hat man gesagt, ja, dann nimmst du ein paar Golddukaten mit, dann gibt dir der Bauer ein halbes Schwein, das nimmst du heim, zerteilst das, und du kannst es an die Freunde verschenken, verkaufen, immer. Heute kannst du das dann machen, dass du halt einen der gescheiten Bauern siehst, der auch ein Bitcoin ist und sagst, passt was, ich gebe das so und so für Satoshis, gib mir halt einen Sack Korn.
Genau.
Das ist dann eine Parallelwirtschaft, wo eben dazwischen können die Bürokraten dann Regeln machen, was immer sie wollen, das interessiert dann keinen. Das habe ich alles in meiner Jugend erlebt. Da ist man in einen gewissen Park in Wien gegangen, dort hat man Zigaretten, Whisky, alles gekriegt, aber der Verkäufer hat bestimmt, in welcher Währung er es haben will.
Das ist der freie Markt.
Das ist der freie Markt.
Aber das ist ja das, was mich...
War natürlich auch verboten offiziell.
Ja, natürlich. Wenn es frei ist, muss es ja verboten sein. Ja, ist klar. Aber das ist das, was du heute eben siehst in Ländern in Afrika, wo dann ein offizieller Wechselkurs ist. Und natürlich wollen die Leute nicht den zahlen, weil das ist viel zu teuer. Also mache ich das mit Bitcoin. Aber mein Argument ist ja, dass sozusagen der große spekulative Teil der Finanz-Bitcoin ultimativ in ihrer Bedeutung, in ihrer Wertfindung von diesem freien Markt abhängt. Also wenn alle Bitcoin nur in ETF sind, dann ist es ja wirklich ein reines Spekulationsprodukt und hat keinen realen Wert mehr. Das heißt, und das ist auch das, was mich so fasziniert, weil du hast auch mal gesagt, naja, wenn der Staat einen Teil der Beute haben will quasi, das System will einen Teil, dann muss es die Beute auch leben lassen. Und das sehe ich derzeit in Europa zum Beispiel nicht. In Europa sehe ich immer mehr Maßnahmen, um diesen informellen, freien Bitcoin-Markt zu drangsalieren, kaputt zu machen. Firmen dürfen dann irgendwann einmal nicht mehr die anonyme Bitcoin-Zahlungen annehmen. Na, das ruiniert ja diese
Form. Dafür wirst du ja auch vielleicht schon hellsichtig, wie du bist, in manchen Zeitungen, auch im Mainstream, gelesen haben, dass in Europa fast alle Wirtschaften runtergehen. Während China eher blüht. Weil da sind wir schon wieder, die Chinesen sehen das sichtlich anders. Die haben jetzt eben definitorisch gesagt, wie du richtig gesagt hast, die Bürger wollen wir ausschließen, den drängeln wir sozusagen in die Schwarzmarktfähre, wohl wissend, dass er es eh tut. Und da werden wir jetzt je nach politischer Opportunität die Zügel etwas mehr, wie unser Herr Außenminister mal gesagt hat, müssen wir halt die Zügel enger anziehen. Das kann man ja machen. Wenn man sie nur zu eng anzieht, dann wird das Volk irgendwann die Regierung hinausschmeißen und nicht verkehrt rum. Aber im Wesentlichen ist das das politische Spiel seit es Menschen gibt.
Das, was wir jetzt auch in Europa erleben.
Europa ist nicht auf der Siegerstraße mit dieser Vorgangsweise. Also ich halte das für keine kluge Strategie.
Ich auch nicht, aber es macht mir große Sorgen, weil einer der Themen, über die wir auch immer wieder sprechen, und da sind wir uns auch einig, ich möchte zum Beispiel hierbleiben. Ich möchte nicht aber jetzt davonlaufen.
Du kannst ja sozusagen als Finanzsubjekt schon davonlaufen, indem du in die Bitcoin-Welt gehst. Du musst halt damit rechnen, dass du vielleicht nicht allzu offen darüber reden wirst dürfen.
Naja, das ist in meinem Job ein Problem.
du kannst ja, ich meine, solange es noch immer eine gewisse Meinungsfreiheit gibt, und so weit sind wir ja noch nicht, also alles wird ja noch nicht wegzensiert.
Nein.
Aber wir können doch noch, wie wir ja sehen, relativ frei noch reden und dürfen sogar etwas kritisch über Europa sein, ohne dass wir unseren Job gleich verlieren.
Aber zum Beispiel anonyme Bitcoin-Zahlungen an Unternehmen. Also zum Beispiel, wenn ich für meinen Podcast Value for Value, also Streaming Money erhalte oder Spenden erhalte, ja, an ein Unternehmen, ja, dann ist das irgendwann einmal in Europa nicht mehr erlaubt. Da müssten sich die Plebs, die mich unterstützen, irgendwo zu erkennen geben. Ja,
das wird immer erlaubt
sein.
Aber
das wollen Sie jetzt?
Es wird nur irgendwo eine europäische Institution, sprich Bank, Kreditkartenunternehmung, das den Segen von der Frau Oberspezial heute hat, die gerade am Ruder ist, die wird das dann versuchen zu monopolisieren. Und dann gibt es einen Schwarzmarkt, den gibt es auch immer. Also den gibt es im Bau ununterbrochen, den hat man, da gibt es in Linz sogar einen Forscher in Österreich, der penibel immer ausrechnet, wie viel Prozent in Österreich über den Schwarzmarkt im Bau zum Beispiel läuft.
Das war ganz lustig, wie er sich das eigentlich ausrechnet, auf welcher Basis.
Ja, der macht halt Annahmen.
Ja. Nicht? Er wird
natürlich immer von irgendwem bekämpft. Ist ja auch was wir reden, wird ja nicht jedermanns Meinung sein. Nicht? Also es gibt immer Dispute. Die Frage ist ja nur, wie zivilisiert und wie fair laufen sie ab. Und da bin ich in Europa nicht wahnsinnig momentan optimistisch.
Mein Argument ist eben, dass wir haben mit Bitcoin Freiheit, die wir auf eine Art und
Weise... Die müssen wir uns aber nehmen.
Genau.
Die werden nicht, wir haben, ich beobachte, auch da wieder muss ich halt leider wieder zum nervigerweise mein Lebensalter ins Spiel bringen, das mich ja nicht sonderlich freut, ich wäre auch lieber jünger, aber es ist halt so, kann man das nicht aussuchen. Aber es hat immer Phasen gegeben, wo die Leute geglaubt haben, sie kriegen die Freiheit von oben zugewiesen. Und jetzt sind wir wieder so in einer Phase. Alle sagen, ja, ihr da oben gebt uns mehr Freiheit. Freiheit muss man sich nehmen, die kriegt man nie. Die muss man selbst erarbeiten, sozusagen.
Václav Havel, in seiner Zeit noch als Künstler, und als angehender Dissident. Ist auch ganz lustig, in der Sowjetunion gab es ja immer Dissidenten.
Die gibt es auch heute bei uns.
Die gibt es auch heute bei uns. Und wenn man das Ganze ein bisschen vergleicht so mit den Bitcoinern, sehe ich so, die Dissidenten, das waren so die Goldbugs. Die haben gewusst, das passt ihnen nicht und haben rumgejammert, haben aber nicht gewusst, was sie unternehmen sollen. Und irgendwann wurden dann Revolutionäre draus. Und Havel hat gesagt, noch zu einer Zeit, als es noch unglaubwürdig war, dass das jemals zusammenstürzt, dieses Ding, hat er gesagt, nein, wir müssen so leben, als wären wir frei. Wir müssen es jetzt schon simulieren und zeigen, dass es möglich ist.
Ne? Dass ich durch Selbstermächtigung mir eine Welt schaffe, die zwar mit der Realität relativ noch wenig zu tun hat, und ein guter Künstler, und der sind auch meistens die Erfolgreichen, die intuitiv die Zukunft etwas genauer vorwegnehmen. Und dann gibt es die Träumer, die ganz über jede Grad hinausschießen, die müssen wieder so einen spannenden Traum haben, dass der Traum faszinierend ist. Aber da weiß man dann, der wird eh nie eintreffen.
Glaubst du, dass wir in Europa da Hoffnung schöpfen können aus Osteuropa? Dass die vielleicht ein bisschen bewusster
dem sind? Die haben das ja noch im Kopf. Also ich kenne ja noch Leute, die immer gut verdient haben, weil die immer schon mit mehreren Währungen herumgeschupft sozusagen haben. Ob das jetzt erlaubt war oder nicht, sie haben es einfach gemacht. Weil die Währungen waren einfach da, da konnte ja der Staat, er konnte die Nutzung der Währung verbieten, aber die Währung nicht. Mhm. Du kannst ja in einem dollarfeindlichen Land den Dollar nicht verbieten, du kannst nur die Nutzung des Dollars verbieten. Ich habe das selber auf den Bahamas erlebt. Dort hat man das ja sehr locker gemacht. Die haben einen Bahamian Dollar und du durftest ihn nicht so als Bahamese nicht einfach so nach Belieben umtauschen. Das musste über eine Bank oder so gehen und da wurde auch kontrolliert. Aber alle haben natürlich, sobald sie mit jemandem geredet haben, der aus dem normalen Raum kommt, hast du US-Dollars? Wenn ich bitten dürfte, gib mir lieber US-Dollars. Weil er eh 1:1 gehandelt. Und so ähnlich könnte mir es beim Bitcoin auffallen, dass dann ganz Europa so denkt wie die Bahamesen.
Ich war vor kurzem in Budapest. Das
sind auch keine unglücklichen Menschen, wie ich selbst erlebt
habe. Nein, das Wetter besser. Ich war vor kurzem in Budapest, wo ja die Satoshi Nakamoto-Statue steht. Mhm. Und es ist ganz interessant, weil, also, von der Stimmung her, ich bin immer extrem, aufgrund dieser ganzen Sozialismusgeschichten bin ich immer extrem gerne in Osteuropa, weil da gehst du zum Beispiel, das ist ganz lustig, da gehst du in so eine Studentenbücherhandlung, wo du Bücher bekommst, gebrauchte Bücher bekommst, wo du bei uns bekommen würdest, also rund um die Uni würdest du bekommen, maximal die gesammelten Werke von Marx, Lenin und so weiter. Also das und dort bekommst du Hayek, Ayn Rand und Milton Friedman. Ja. Was schon erstaunlich ist. Aber gleichzeitig, habe ich jetzt gerade von Alex Gladstein gehört, dass zum Beispiel Orban, der als 26-Jähriger noch gegen die Sowjets aufgetreten ist und als Freiheitskämpfer aufgetreten ist, jetzt eine eigene Taskforce hat, mit der er seine politischen Gegner beobachten lässt und auch deren Finanzflüsse zum Beispiel.
Ja, ich schließe auch nicht aus, dass er mir einen Ex-Bundeskanzler, der Millionen Honorare generiert hat, dass er vielleicht einen Teil in Bitcoins angelegt hat. Nur das sagt er uns halt nicht.
Wie kommst du jetzt auf einen Ex-Bundeskanzler?
Ja, weil das gerade in allen Medien war, wie viel Honorar ein gewisser Ex-Kanzler bei einer gewissen, jetzt zugrunde gegangenen Firma an Honoraren generiert hat.
Du, im Gegensatz zu mir, konsumierst du ja die Medien, nicht? Deswegen weißt du ja, solche Dinge.
Ich bin ganz geil auf die Medien, weil man dafür, man erfährt ja auch durch gleichgeschaltete Medien sehr viel.
Okay, das stimmt. Da haben die Sowjets gut gekönnt, zwischen den Zeilen lesen. Aber jetzt, ich würde gerne zurück zu dieser Frage nach der Freiheit und der Politik. Weil
das ist ja die Freiheitsfrage. Dass ich erlaube mir den Luxus der Interpretierungen der Nachrichten, die an mich herangeschaufelt werden. Und das wird ja im reichsten Maße im Internet jetzt geschehen. Du kannst ja Mainstream-Medien, abseitige Medien, alle kannst du ja konsumieren, aber du musst für alle eine gewisse intellektuelle Distanz aufrechterhalten und immer sagen, ja, vielleicht ist da ein Trick, warum die das so sagen, wie sie es sagen. Und genau das ist das, was ich meine, die Selbsterarbeitung von Freiheit. Da brauchst du aber Tools und Bitcoin ist das beste Tool. Das ist sozusagen die Message, die ich verkünden würde.
Da bin ich vollkommen bei dir. Und da sind wir jetzt eben wieder bei der Frage. Und ich möchte das jetzt bitte anmerken, weil ich weiß, ich kann die Kommentare jetzt schon sehen, man soll nicht immer auf Ungarn schimpfen und so weiter. Aber ich halte mich an die Fakten. Ja? Beziehungsweise, ich war ja dort, ich fand es toll. Also die Stimmung ist toll, das Unternehmertum ist da. Also ich sehe da, ich bin extrem bullisch, was Osteuropa betrifft, Klammer auf, außer was die Demografie betrifft. Also da haben wir ein bisschen Probleme. Möchte aber auch in Zukunft auch mehr Zeit verbringen, genau deswegen, weil ich da mehr Hoffnung sehe als in Westeuropa. Und deswegen mir auch Sorgen mache, wenn es dann wieder autokratisch wird. Und es wird eben in einigen Richtungen, geht es eben in diese Richtung. Aber was ist jetzt, das ist schon wieder, da kommen wir quasi mit der ersten Folge schon zum Schluss, wo ist jetzt dieser Connect zwischen dem Freiheitstool Bitcoin und diesen Finanzspekulationsregulatorik-Kontrollwahnsinn, was jetzt ETFs und Wall Street und so weiter betrifft? Also wo, weil anders gefragt ist, noch einmal, Bitcoin zieht ja für mich seinen Wert aus diesem Freiheitstool. Da müssen ja eigentlich diejenigen, die versuchen, es unter Kontrolle zu bekommen, gleichzeitig ein Interesse daran haben, es nicht unter Kontrolle zu bekommen. Da passt für mich was nicht zusammen.
Es ist eben, da müssen wir eben wieder zu dieser Grundfrage, über die wir eh schon öfter geredet haben, den Unterschied zwischen Geld und Kapital. Kapital ist etwas, wo du Dritte brauchst, dass du deine Rechte verteidigen kannst. Kapital sind Ziffern in Buchhaltungen im besten Sinne des Wortes. Und Geld ist etwas, was ich sozusagen habe, um darüber zu verfügen. Und daher muss man immer sagen, nicht, nachdem Bitcoin aber beides sehr gut kann, besser kann als die herkömmlichen Währungen, weil sie eben auf der Kapitalseite nicht gezinkt ist, sondern ein geeichtes Maß ist. Daher ist die Messung des Kapitals präziser. Und die Freiheit, dass ich ohne Dritte mit dir Bitcoins tauschen können und transferieren kann, das ist wieder diese geldige Freiheit. Mhm. Und die beiden, das muss man doch bis zu einem gewissen Grad auseinanderhalten. Und die Grenze ist dann die Summen. Wenn man größere Summen handeln will, ich habe das jetzt selber erlebt, ich habe jetzt, weil wir irgendeinen Schaden in meinem französischen Haus gehabt haben, musste ich halt einer Firma ein bisschen mehr überweisen. Hat mich sofort die Bank angerufen, sie haben da eine Überweisung getätigt nach Frankreich, die größer als ist. Was haben sie da gekauft und wie haben sie das finanziert? Also wir sind ja schon dort, dass wir völlig überwacht werden in unserer...
Fraglos.
Also da braucht man da nicht über Autokratie und so herumschwätzen, das Fair haben enough. Wir schon.
Fair enough.
Also jetzt mag halt sein, dass ich beim anderen noch den Führer grüßen muss, den jeweiligen, und da brauche ich ihn noch nicht grüßen. Ja, okay, aber beim Geld sind wir schon dort.
Nawalny in Russland hat zum Beispiel seine gesamte Foundation schon lange auf Bitcoin umgestellt.
Natürlich, auch nicht, also eine gewisse, aber auch da wieder, die Dosierung macht es. Also wenn jemand sagt, schau, wenn jemand, man kann ja das recht einfach, aber dann wird es halt sehr unpräzise, aber wenn nicht jemand in die sechsstelligen Zahlen mit Geld herum operiert, dann geht ihm das alles, was wir da so über diese Großen reden, nur insofern was an, wenn er jetzt direkt zwischen umtauschen will. Weil da ist der Tageskurs halt immer das Maß aller Dinge, das auf den sogenannten Weltbörsen gemacht wird. Weil sonst müsstest du mit deinem Gegenüber einen anderen Preis verhandeln.
Aber jetzt machen wir mal hier, wie die Deutschen sagen, Butter vor die Fische. Ja? Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, wir reden von Bitcoin als globales Phänomen, wir haben angefangen mit den ETFs und Wall Street und den Chinesen und den Amerikanern und wir werden auch über diese ganzen globalen Konflikte später noch mehr reden. Aber du hast dieses Szenario aufgebaut, Bürger-Bitcoin, finanzielle Bitcoin, Staats-Bitcoin. Das sind die drei Teile. Die Bürger-Bitcoin sind dann eigentlich so etwas wie ein globaler, informeller, schlecht regulierbarer bis gar nicht regulierbarer Markt.
So ist es.
Das finde ich großartig.
Ich auch.
Und das ist das, wenn du
die Frage Freiheit ist nur, wie klein wird er gehalten und wie groß kann er sich ausbreiten? Weil es geht ja immer um die Ängstlichen. Die Mutigen, also die mutigen Freiheitskämpfer, die haben sich, ich meine, das wurde sogar öffentlich abgehandelt, wie jetzt unser verehrter Innenminister gesagt hat, in diesem Bereich machen wir ein Waffenverbot. Und da haben die Kritiker gesagt, ja, wie willst du jemand damit schrecken, dass er vielleicht eine Geldstrafe zahlen muss, wenn er doch eine Sache einsteckt, um einen Mord zu begehen.
Yeah.
Nicht? Also, wenn jemand ein freiheitstrunkener Mensch ist, der ohne Rücksicht auf Verluste sei frei, dann kann er das in jedem Regime machen. Er lebt vielleicht nur nicht lange, aber machen kann, es kann ihn niemand hindern dran. Nicht? Weil du kannst in den Wald gehen und dort herumschreien und alles niederbrennen, bis halt die Feuerwehr kommt. Und dann wirst du halt vermutlich verhaftet. Aber das ist eine Freiheit, die kann uns niemand nehmen.
Aber das ist eine Freiheit, die, würdest du sagen, dass die Freiheit, dass die Technologie Bitcoin und die Freiheit, die sie uns gebracht hat, deutlich größer von der Bedeutung her ist, als die Einschränkungen, über die wir jetzt die ganze Zeit reden?
Also ja, diese regulären. Ich kann es vielleicht auch noch ein bisschen künstlerisch erdiger formuliert. Es gibt die Freiheitsräuber, das sind alle diese Instanzen, die dir halt immer das Leben vorschreiben wollen, dass du das und das nicht machen darfst. Das nenne ich die Freiheitsräuber. Und dann gibt es die Freiheitssucher. Und da gibt es halt ängstlichere und mutigere. Aber was es dann eben noch macht, es braucht Tools. Und wenn es Tools gibt, die mir viel Freiheit gibt, zum Beispiel wenn ich sozusagen malen will, ja, solange es keine Leinwand gegeben hat und ich keine Farben mehr erwerben konnte, konnte ich auch nicht malen, weil ich noch so ein mutiger Maler wäre. Weil ich habe halt einfach keine gelbe Farbe gekriegt, weil die musste man sie selbst machen. Mhm. Hat es ja auch gegeben so eine Zeit. Aber da hat es halt sehr wenige Maler gegeben, weil das hat nicht jeder zusammengebracht. Jetzt kaum hat es dann Tools gegeben, hat es viele mehr Maler gegeben. Und jetzt ist es auch so, dadurch, dass es Bitcoins gibt, können die Freiheitstrunkenen sich leichter die Freiheitstrunkenheit leisten. Die Droge sozusagen ist billiger geworden, sagen wir mal so. Oder die Schwelle für die geldliche Freiheit ist dadurch geringer geworden.
Und ist jetzt quasi...
Das beschreibt übrigens der Klätzin so schön da mit seinen Beispielen da in San Salvador, ja, mit der Kellnerin.
Aber und in Afrika, und also wirklich, wir reden ja von Leuten, die gar keine Freiheit vorher hatten. Wir hatten ja ein bisschen Freiheit. Oder, wir kommen ja aus guten Gegenden.
Oder eigentlich alle Freiheit, aber dort nichts tun konnten.
Ja.
Nicht? Weil in einem afrikanischen Land, wo ein bisschen eine korrupte Regierung in einem Ort sitzt und eigentlich eh nur mit Westlern spricht, aber das eigene Land eigentlich lässt, wie es läuft, da war ja die Freiheit eigentlich nicht eingeschränkt durch die Regierung, sondern durch die mangelnden Tools. Der konnte nicht telefonieren, der konnte nichts machen. Und jetzt hat er ein Handy und hat Bitcoins und auf einmal kann er eigentlich am Weltmarkt teilnehmen. Wenn er zum Beispiel ein gescheiter Programmierer ist, geht er in GitHub und plötzlich ist er dort ein kleiner Star und dann schickt er mal ein paar Bitcoins und er macht was
dafür. Bei mir ist es halt so, dass ich wirklich schon fast schon eine physische Reaktion darauf habe. Also ich, über das, was du gerade besprochen hast, da bin ich gern, da rede ich gern,
ja, weil
da fühle ich mich wohl.
Das ist ja auch deine berufliche Situation. Früher musstest du eine Redaktion haben, an der du halt mitwirkst, sonst wäre dein geistiger Ausfluss gar nicht in die Welt gekommen.
Das ist korrekt.
Du musstest dich an einen Tool-System, weil selber konntest du das Tool nicht kaufen, weil man so viel dazu braucht. Jetzt geht das. Nicht? Und das... Eigentlich ist der Bitcoin eigentlich ja nichts anderes als die Erweiterung des Internetgedankens aufs Geldwesen.
Ja, korrekt.
Und könnte man es vereinfacht
sagen. Ja, das sehe ich auch so. Und da ist für mich halt dann wirklich die Frage, abschließend jetzt wirklich, sind jetzt diese ganzen ETF und politischen Entwicklungen, ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das jetzt... Weil Bitcoin so eine gewaltige Macht entwickelt hat, dass die jetzt das irgendwie mitmachen müssen und wollen? Oder ist es wirklich, weil die versuchen, das wieder zurück in die Flasche zu drängen?
Nein, es ist eher würde das einstufen, dass das jetzt sozusagen eher die Kampflinie zwischen diesem Mittelteil, wo ich gesagt habe, weit gelistete korporative Bitcoins gegen Staatsbitcoins. Dort wird es dann, ne, da wird es dann geben, Bestrebungen, zu groß gewordene Konzerne irgendwie zu zerschlagen, weil die schon so mächtig geworden sind, dass die ganze Politik schon gekauft haben und dann wieder andere sagen, na, das dürfen. Also dort wird sozusagen die Auseinandersetzung sein und die wird über die manipulierten Kurse. Das kannst du ja alles beim Gold beobachten.
Aber
es gibt ja auch zwei Goldmärkte.
Ne? Aber das ist dann quasi schon das Eingeständnis, sowohl der Finanzwelt als auch der Staaten, dass Bitcoin A Relevanz, B einen Wert und C, also dass Bitcoin Kapital ist quasi.
Ja, das kannst du so interpretieren, die werden das nie zugeben.
Ja, aber wenn sie sich darüber streiten, dann ist es ja schon
ein implizites... Ja, sie streiten sich über dasselbe, was sie jetzt streiten. Dieser Konzern ist zu mächtig geworden. Das sagt man ja übrigens jetzt beim KI, haben wir ja genau dieselbe Entwicklung. Nicht? KI kannst du nur betreiben, wenn du Unmengen von Daten zur Verfügung hast, sonst kannst du dein neuronales Netzwerk nicht trainieren. Und da sind halt einige Konzerne wieder einmal, da gibt es eine Liste, die kannst du anschauen, sind auch momentan die bestläufenden Aktien. Ja, weil Information per se ja auch ein Geld ist.
Da habe ich übrigens auch jetzt als Abschied, weil ich weiß, wir haben schon wieder völlig überzogen, aber da habe ich auch was gelernt beim Alex Gladstein, was wirklich faszinierend ist, weil er hat gesagt, ja, wenn ich Energie erzeuge, irgendwo in Afrika, in Mali oder was auch immer, ja, kann ich das theoretisch, wenn ich eine gute Leitung habe, was schon einmal eine große Einschränkung ist, auch für KI nutzen. Weil es gibt ja jetzt diesen Kampf zwischen Bitcoin-Mining und KI, was die energieintensive Nutzung betrifft. Aber er hat gesagt, das Lustige ist, erstens einmal haben die meisten natürlich keine gute Leitung, um das zu machen, aber selbst wenn sie das hätten, du wirst nicht in Bitcoin bezahlt. Du wirst in lokaler Währung bezahlt. Und die willst du nicht. Ja. Und das ist extrem kraftvoll, weil natürlich, wenn ich da in Mali hocke, will ich was auch immer dort die Währung ist, und Dollar kriege ich nicht, weil das ist wieder mit Kapitalverkehrskontrollen und schlechten Wechselkursen. Also quasi das System, das Währungssystem global ist, hat so viele Nachteile und Friction Points, ja, also wo Reibung entsteht und man Geld verliert, dass Bitcoin da schon eine enorme Kraft entwickeln kann.
Da kann ich dir nur zustimmen.
Sehr gut, weil ich hätte dich sonst abbrechen müssen. Wir müssen jetzt mit der ersten Folge aufhören. Peter, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.